Allianz Brisanz. Herzlich willkommen und hallo zur siebten Ausgabe von Allianz Brisanz. Diesmal wieder eine richtige, weil die letzte ist ja uns leider flöten gegangen. Und bei dieser speziellen Ausgabe heute haben wir sogar einen Gast. Ich begrüße also insofern zwei Personen. Zunächst einmal, wie immer, Ole in Burjading, beziehungsweise nein, in Stolham.
Ja, genau. Das ist richtig. Schöne Grüße, Daniel. Danke für dein schönes Intro. Ja. Müssen wir noch ein Mysterium um die verschollene Folge machen? Ist das jetzt der neue Running Gag?
Das ist das Black Album wie bei Prince. Das okay, weißt du wahrscheinlich nicht. Das war ja auch sehr legendär. Erst veröffentlicht und dann wieder zurückgezogen und davon gibt es irgendwie nur 100 Kopien und so ähnlich ist das bei uns auch. Und aber wir wollen jetzt nicht in die Musik abschweifen, obwohl das ist ein gutes Stichwort, das könnte ich eigentlich auch mit ihm. Ich könnte jetzt auch eine Stunde mit ihm über elektronische Musik reden, aber das machen wir heute mal ausnahmsweise nicht. Ich begrüße Christian Ohrens aus Hamburg, der allerdings für das Wölferadio aktiv ist. Hallo.
Genau, hallo, ich bin Wahlhamburger, könnte mit euch auch die Folge komplett nur über den HSV reden, was allerdings nicht mehr oder nicht weniger erfreulich wäre, aber ich bin heute in der Rolle des VfL Wolfsburg-Fans hier, genau, weil Werder Bremen trifft hier am Freitag auf uns sozusagen.
Ja, du wirst auch zum HSV natürlich befragt werden. Also da habe ich mir auch ein bisschen was ausgedacht. Aber beziehungsweise möchte ich dich dazu natürlich auch ein bisschen verhaften sozusagen. Aber bevor wir loslegen, würde ich erst einmal sagen, du solltest dich vielleicht ein wenig vorstellen, was du so alles machst. Du machst ja so einiges. Ich habe schon so ein paar Stichworte genannt. Du kannst dir mal eben kurz sagen, was du genau machst und was das Wölferadio so besonders macht und wie du das gestaltest, dass du die Zuhörer Sternchen.innen mal aufklärst. Unsere.
Genau, also erstmal, ich bin Christian Ohrens, ich bin 41 Jahre jung, lebe seit 20 Jahren in Hamburg, mache hier in Hamburg hobbymäßig seit über 20 Jahren auch Radio. Daniel hat es ja schon gesagt, elektronische Musik größtenteils ist mein Steckenpferd. Mache selber auch ein bisschen Musik. Ich bin aber auch Tourguide. Ich mache hier in Hamburg Touren. Ich bin blind, aber meine Gäste in den Touren sind sehend. Das heißt, ich verbinde ihnen dann allerdings auch die Augen. Sie kriegen auch einen Stock und sind dann, ich nenne es immer so schön, teilzeitblind und erleben die Stadt mal aus der Perspektive eines blinden Menschen. Und darüber hinaus bin ich natürlich, du hast es ja gesagt, auch beim sogenannten Wölferadio ein hybrides Projekt, so will ich es mal bezeichnen, denn wir sind nicht nur der Fan-Podcast des VfL Wolfsburg, der nächstes Jahr ein 10-jähriges feiert, wir machen auch Netradio, wir versuchen jedes Spiel irgendwie live zu übertragen und wir sind auch tatsächlich in der Rolle der sogenannten Blindenreportage. In jedem Erst- und Zweitligastadion gibt es verpflichtend ein Angebot für blinde und sehbehinderte Menschen, wo über Kopfhörer dann das Spielgeschehen 1:1 kommentiert und beschrieben wird. Und das übernehmen wir auch noch mit. Also wir stehen auf drei Beinen und da stehen wir eigentlich auch ganz sattelfest. Und ich beschränke mich aber, weil ein Spiel live kommentieren ist, glaube ich, wenn du nicht sehen kannst, nicht so einfach. Kannst du alles erzählen. Ja. Spätestens wenn einer den Spielbericht im Kicker liest, wird er dann merken, dass das alles nicht stimmt. Also ich beschränke mich dann auf den Podcast und analysiere das Spiel, spreche mit Fans. Wir sind einer der wenigen Podcasts, möchte ich mal behaupten, die auch immer Fans des gegnerischen Lagers einladen, um mit denen auf die bevorstehende Begegnung zu schauen. Und wir haben einmal im Monat auch Spielerinterviews, die uns zugeliefert werden. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Ich nenne es immer Fußball-Quereinsteiger. Ich bin ja erst relativ spät Fußball resozialisiert worden. Und ich muss sagen, die 2,5 Jahre, die ich jetzt Wölferadio mitgestalte, habe ich unheimlich viel auch über Fußball gelernt. Dazugelernt will ich nicht sagen, weil es war ja für mich ein erstmal Lernen und sich rantasten. Und jetzt gehört, wie für viele andere auch, Fußball auch zu meinem festen Lebensbestandteil. Das war nicht immer so. Ich weiß, ich wollte Daniel mal 2004 anrufen und wurde dann mit den Worten abgespeist: Deutschland spielt. Klack, hörerlich, wurde aufgelegt.
Deutschland sogar.
Ja, ihr könnt euch denken, das war bei der EM 24. Muss wohl irgendwie ein spannendes Spiel gewesen sein. Auf jeden Fall hatte Daniel zumindest noch die Muße ranzugehen.
Ja.
Und damals war ich dann wirklich so, ach du meine Güte, ist das jetzt so wichtig? Und heute muss ich darüber selber lachen. Wie konnte ich das nur in Frage stellen? Genau. Und darum bin ich
ja
bei dir.
Das freut uns. Sag mal, kannst du vielleicht nochmal sagen, wer bei diesen Projekt oder diese Projekte eigentlich aufgebaut hat, wer sozusagen Pionier war in der Bundesliga, was Blindenradio angeht?
Ich benutze jetzt mal, ich hasse es eigentlich, das neudeutsche Wort triggern. Es ist tatsächlich eine Blindenreportage, weil
Reportage.
Wir wirklich eins zu eins kommentieren und beschreiben. Und ein Radio hat ja immer so einen journalistischen Touch. Da kann auch mal abseits ein bisschen was erzählt werden, eine lustige Anekdote. Das kannst du aber im Stadion ja nicht bringen. Und darum ist es halt nicht nur einfach ein Radio, sondern du musst ja wirklich immer am Mann und am Ball sein und darfst dann nicht irgendwie abschweifen. Das hat 1999 Bayer 04 Leverkusen als allererstes angefangen. Und zwar hat der damalige, ich glaube, das war der damalige Sportchef, der war im Ausland unterwegs, irgendwo im Vereinigten Königreich bei irgendeinem Topspiel und hat da gesehen, wie da einer live performt hat sozusagen. Der stand da, ein paar Blinde um ihn rum, und der hat dann das Spielgeschehen beschrieben. Und da hat er gesagt, das will ich auch. Und das war so die Urstunde der Blindenreportage sozusagen.
Aha.
Und dann gab es einige Versuchsballons. In Hamburg startete das 2003. Und ganz großen Aufschwung erlebte das mit der WM 2006 in Deutschland. Und weil da wurde gesagt, es müssen alle austragenden Stadien das anbieten. Und du weißt ja, wie es oft so ist, wenn von oben was angeordnet wird, dann ärgert man sich vielleicht im ersten Moment, aber dann war das halt dann auch so dieser Schlüsselmoment, um zu sagen, wir machen das, wenn wir es schon einmal aufgebaut haben und die Stadien ausgerüstet haben, dann können wir es auch so lassen. Erste und zweite Liga. Und es ist sogar wohl so, wenn jemand aus der zweiten in die dritte Liga absteigt, dass man dann nicht sagt, oh, das Angebot stampfen wir jetzt ein, sondern viele Vereine machen das dann auch. Also du hast auch bei ehemaligen Zweitligisten, die jetzt in der dritten Liga sind, durchaus auch die Möglichkeit, sowas zu haben und zu hören.
Siehst du wieder was dazugelernt, dass das ausgerechnet Leverkusen war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das ist ja eben schön, dass wir jetzt heute sowas auch mal in dieser Sendung erfahren. Aber eine Frage, die brennt mir noch, also so die brennt uns allen wahrscheinlich noch auf den Nägeln. Du sagtest, du kommst aus Hamburg, aber wie kam es eigentlich zur Affinität oder zum Berührungspunkt mit dem VfL Wolfsburg? Das solltest du vielleicht noch erklären, bevor wir dann in die Aktualität überschreiten werden.
Ach, natürlich. Ich meine, ich bin in Wolfsburg geboren, bin dort aufgewachsen, und ich war die ganze Jugendzeit über, ich habe Fußball nie, sag ich mal, nicht abgelehnt, aber ich habe es nie aktiv verfolgt. Und wenn irgendwann mal VfL zum x-ten Mal wieder einen Trainer entlassen hat, ich habe dann nie abgeschaltet, wenn das im Radio kam. Man hat das dann schon mal so mitgehört, 2009 Meisterschaft. Hätte ich nicht arbeiten müssen, wäre ich tatsächlich auch als damals noch nicht Fußballfan nach Wolfsburg gefahren, weil mich einfach die Atmosphäre gereizt hat, diese Parade damit zu erleben und der Empfang am Rathaus. Und so diese Heimatverbundenheit, oder ich nenne es immer Herkunftsverbundenheit, weil Hamburg ist meine Heimat. Und ich habe auch vor 2 Wochen gesagt, als mich dann jemand gefragt hat, hey, HSV gegen Wolfsburg, für wen tippst du? Dann sage ich, naja, das Ding ist, Herkunft geht vor Heimat, also muss Wolfsburg wohl gewinnen. Aber selbst wenn sie es nicht tun, ist es für mich eine Win-Win-Situation, weil ich bin auch großer Fan vom HSV. Und da ist das für mich ja eigentlich auch wieder so ein Jackpot, in so einem Podcast hier heute zu sein.
Ja.
auch wenn die Themen natürlich nicht so toll sind, aber mein Gott, man kann es sich nicht immer aussuchen.
Und da sind wir beim Stichwort, denn der HSV hat gestern ein Spiel bestritten beim auch Aufsteiger aus Köln. Ich habe das so ein bisschen als Chaosspiel empfunden gestern. Es war also wirklich sehr aufregend. Es war ein Schlagerspiel, kann man auch sagen. Denn Herr Schlager, der spielte eine große Rolle. Obwohl er heute, wie ich gesehen habe, Kickernote 2 bekommen hat. Also die waren begeistert. Herr Gräfe wiederum nicht, der hat sehr geschimpft. Aber vielleicht muss man das vielleicht mal eben ganz kurz alles ansprechen, also was passiert ist. Oh, Ole, hast du das Spiel eigentlich gesehen?
Nee, ich habe es tatsächlich auch schon, also können ja auch noch mal eben ganz anders rangehen an die ganze Geschichte. Ich habe gerade im Wölferadio einen wiederholten Gastauftritt für den SVB im Prinzip abgestattet. Und da habe ich zu Christian auch schon gesagt, ich weigere mich, solange Werder sonntags nicht spielt, ein teures zusätzliches Abo abzuschließen. Dementsprechend muss ich diese Frage verneinen. Aber ich habe mein möglichst Bestes getan und heute Morgen beim Tee vorm Arbeitsstart dann noch mir den Ticker wenigstens durchgelesen. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich jetzt nach der Podcast-Aufnahme mir ein Bild davon machen kann, indem ich mir eine Spielzusammenfassung endlich angucken kann. Das muss ja ein Riesenchaos tatsächlich gewesen sein. Ich glaube, das war irgendwie ab der 48. Minute, da fehlt irgendwie das, korrigiere mich, 2:1 von Kainz.
Nee, und das 2-0. Das 2-0 durch Kainz.
Und direkt dann im Anschluss quasi das 2-1. Und
ja.
Du hast geschrieben, 20 Minuten VAR, da habe ich mir schon gedacht, das kann auch gar nicht angehen.
Nee, es waren 6. Es waren 6. Ich wollte etwas übertreiben. Minuten,
aber ich glaube, jetzt ungelogen, das müsste ja mit einer der längsten VAR-Szenen gewesen sein, die es seit es diesen, entschuldigt mir bitte diese Worte Bullshit, tatsächlich gibt. Jetzt versuchst du mir mal endlich mal vernünftig zu erklären, was war da los?
Naja, es gab irgendwie, glaube ich, ich habe heute gelesen, 3 strittige Szenen. Es gab einmal so ein Foulspiel vom Philipp, glaube ich, noch im Strafraum der Hamburger. Also da war noch eine Abwehraktion und da hatte er seine Hände im Gesicht des Gegners. So, oder ja, aber ich fand es ehrlich gesagt relativ harmlos. Und dann wurde noch auf eine Abseitsposition von Königsdörfer, glaube ich, überprüft. Und am Ende haben sie sich dann fürs Foulspiel entschieden. Und da soll auch, glaube ich, noch eine dritte Aktion irgendwie im Mittelfeld gewesen sein. Auf jeden Fall war sehr lange diese Auszeit. Und am Ende hat er dann verkündet, das Urteil, das wird ja heutzutage so gemacht, dass das Tor eben nicht zählt. Also es war sehr nervig, weil es wäre natürlich sehr wichtig gewesen, direkt sozusagen nach diesem 2-0 das 2-1 zu schießen. Das hat dann nicht geklappt. Kurze Zeit später hat es geklappt, nachdem Dompe dann das 2-1 geschossen hat. Da hat man dann auch gemerkt, jetzt wird's ein bisschen besser. Aber man muss auch sagen, erste Halbzeit ging eindeutig an Köln. Und die waren auch
eindeutig. Und dann wurde es rassig.
Bitte?
Und dann wurde es rassig.
Dann kam auch da sogar das 2:2. Das war aber auch wieder hauchdünn abseits. Also mehr Unglück kann man eigentlich nicht haben. Und dann gab es diese Doppelgelb-Rote, einmal für Ferrei, ich glaube kam rauf, gleich faul und dann die zweite Aktion, da muss man sagen, rutscht er aus und rutscht so ein bisschen in den Gegner ein und hat er ihn auch sofort vom Platz gestellt und dann hat wohl Vieira noch auf kurze Zeit später auf Zeitspiel hingewiesen. Und das war dem Schlager zu viel, weil er ist jetzt, dürfen ja jetzt nur noch die Kapitäne meckern, sozusagen, offiziell. Und hat ihn auch vom Platz gestellt und dann waren wir zu 9 und hatten sogar, man muss sagen, sogar zu 10 und zu 9 sogar noch eine Ausgleichschance. Also die haben sich wirklich wacker geschlagen, aber dann war man natürlich offen wie ein Scheunentor. Da hat Heuer Fernandes hat schon mitgespielt, war im Mittelfeld sozusagen unterwegs und dann hat Köln eben noch 2 geschossen. Und als 3-1, 4-1 war dann sozusagen im Grunde folgerichtig. Aber es war schon sehr chaotisch und man muss auch einfach sagen, da lief wirklich, also es lief alles komplett in die schiefe Richtung gestern. Also man hat natürlich mal sowas, dass wirklich alles schief läuft, aber ich glaube, Kunz hat was Gutes danach gesagt und das ist eigentlich auch das, was ich seit Wochen sage. Also die treten eigentlich ganz gut auf, die machen ganz gute Spiele. Wir werden ja auch, wenn wir über Wolfsburg reden, vielleicht ganz kurz anschneiden, dass auch in dem Spiel der HSV ja eigentlich von den Statistiken her und X-Goal-Werte und so weiter eigentlich auch deutlich besser war eigentlich, aber daraus einfach nichts macht. Und das Problem ist eben, dass das ja ein Ergebnissport ist und gerade in der ersten Saison nach dem Aufstieg musst du halt jeden Punkt hamstern und du musst im Grunde nur Ergebnisfußball spielen. Und das machen sie aktuell nicht. Sie spielen zwar ganz ansehnlich und können mithalten und haben auch dieses Gefühl, man hat jetzt das Gefühl, sie können mithalten, aber es wird einfach nicht in Punkte umgemünzt. Und jetzt ist natürlich die Situation schon so, dass in Köln deutlich weiter ist, punktetechnisch. und dass es unten eng wird. Und jetzt steht der BVB vor der Tür. Da rechne ich jetzt auch nicht mit vielen Punkten. Und dann hat man, glaube ich, das Spiel Augsburg. Das ist dann ja quasi schon so ein Endspiel, so ein halbes Endspiel um den letzten Platz vielleicht. Ich weiß es nicht, wenn es nächste Woche schief läuft. Und dann ist, glaube ich, auch ziemlich viel Druck wieder auf dem Kessel. Das, was man eigentlich jetzt erstmal gar nicht hatte. Man hatte so das Gefühl, läuft eigentlich ganz gut. Sie spielen ganz gut, können jetzt mithalten nach diesem holprigen Start. Und einfach die Punkte sind einfach nicht da. Und das ist das Problem. Und dazu diese permanenten Geschichten mit den gelb-roten Karten. Jetzt fehlt ja wieder Vieira. Gut, Ferrei, der ist im Moment noch Einwechselspieler. Und das ist eben... Ja, das ist eben so die Wahrnehmung, die ich habe. Das heißt, ich glaube, dieser Druck, der wird jetzt in den nächsten Wochen ziemlich stark werden und da muss man eben gucken, ob sie damit klarkommen. Und deswegen habe ich gestern geschrieben, das Beste am gestrigen Tag war die Pokalauslosung, dass man Heimspiel gegen Holstein Kiel hat im Achtelfinale und somit auch eine Chance hat, ins Viertelfinale zu kommen. Und du weißt ja, der Pokal ist für mich auch ziemlich wichtig. Aber natürlich ist die absolute Priorität die Bundesliga. Und ja, da habe ich dann schon ein paar Sorgenfalten. Christian, wie siehst du denn die Situation beim HSV aktuell so nach diesen? Du hast vom Spiel nicht so viel mitbekommen oder hast das nur beiläufig gehört gestern, aber.
Also ich war beim Anpfiff beim Essen, dann bin ich ins Stadion gefahren, bekam die Nachricht nach 25 Minuten, du brauchst gar nicht einschalten, sieht eh nicht so gut aus. Also einschalten, ich höre das immer im Netradio hier in Hamburg. Und übrigens, kleiner Side-Fact, der Bruder Trede, das ist ja der Mitinitiator des Netradios, ist auch einer der Mitinitiatoren der Blindenreportage übrigens. Und darum redet er auch immer so stringent und schweift auch kaum ab.
Ja, ich glaub, super
er hat
Typ.
Er hat das mir mal erzählt. Das ist für ihn auch gar nicht so einfach, so diesen Unterschied zu machen zwischen Journalismus und das für die blinden Fans. Aber egal.
Ja.
Ich saß im Stadion, dann stand es 1-0, dann stand schnell 2-0, dann wurde in Wolfsburg angepfiffen und irgendwann, du kennst es ja selber, wenn du im Stadion bist, wenn noch eine Partie läuft, irgendwo werden dann ja immer Ergebnisse eingeblendet. Und da habe ich schon das erste Mal von gehört, dass es nicht so gut lief. Und gestern Abend klopfte mir in der Mixzone, wo man dann mit Spielern als Reporter sprechen kann, ein Mensch vom Kicker auf die Schulter sagte, na, lässt sich heute Abend in Hamburg noch jemand rein? aber es ist, du hast ja eben das Spiel gegen Wolfsburg angesprochen. Auch als Wolfsburg-Fan ist es für mich unbegreiflich, wie man es schaffen kann, von 26 Torschüssen nicht ein einziges reinzukriegen. Und darüber hinaus bei der Chance, durch einen Elfmeter zumindest einen Ausgleich zu erzielen, gerade den Schützen irgendwie nimmt, der irgendwie in dieser Saison noch nicht so wirklich, so zumindest mein Empfinden, geleistet hat. Ah. Also der HSV hat sich grandios irgendwie selber bestraft und mal sowas von nicht belohnt. Da hättest du einen Rion Philippe nehmen müssen. Der hätte sich sogar noch gefreut als ehemaliger Braunschweiger, ich schieße jetzt gegen Wolfsburg ein Tor. Das hätte dann noch ein schönes Side-Fact gegeben, weißt du? Aber nein, man musste Königsdörfer nehmen. Ich hab gelacht. Ich habe gesagt, ja, okay, wir können eigentlich schon in die Pause gehen.
Das wird nichts. Ist ja sowieso so eine Dauerbaustelle aktuell oder so, was man so liest, ne, mit Königsdörfer. Auch gestern wieder von Anfang an und man fragt sich halt, warum spielt jetzt ein Glatzel oder ein Paulsen nicht mal von Anfang an, ne? Das ist, glaube ich, ein Thema, was jetzt auch an Brisanz, da sind wir beim Thema, zunehmen wird, oder? Dass die Forderung jetzt, dass man vielleicht mal was anderes probiert, dass das größer wird, oder? Also ich kann es jetzt inzwischen nicht mehr nachvollziehen, warum.
Ich werfe mal einen Hut einfach in den Ring und behaupte stumpf, dass es auch ein vehementes ins Schaufenster stellen ist. Man hat ja den Transfer irgendwie vermisst, bockt oder wer auch immer nach Nizza, ist das richtig?
Ja, Medizincheck, die Nummer war das, ne?
Genau, und vielleicht ist es halt einfach, ist jetzt nur eine Mutmaßung von jemandem, der ja mit dem HSV eigentlich relativ wenig Berührungspunkte hat, aber für mich riecht das schon irgendwie danach. Also, wie jetzt Christian gerade sagte, so ein Ryan Philippe, wenn der den Elfmeter schießt, ich glaube, der hätte sich das Trikot vom Leib gerissen und hätte sich dann noch einen abgejubelt.
Ja.
Aufgrund seiner Vergangenheit, das sind halt so Kleinigkeiten.
Aber wenn es das wirklich gestern, ist, dann ist das fahrlässig.
Ganz kurz, ja, dann ist es grob fahrlässig. Ich habe gestern nur ganz kurz, bevor ich dann heute Morgen mir das nochmal alles genau angeguckt habe, gesehen, dass Glatze wieder erst in den 89. reingekommen ist. Also, ich glaube, das ist, bei Werder war es ja auch eine Zeit lang so, alle haben auf Boniface gewartet, der war körperlich einfach noch nicht so weit. Ob es jetzt bei Glatze so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so schlimm war es bei dem Kollegen nicht wie bei Boniface. Ich glaube, der war oder ist aktuell immer noch in einer körperlich besseren Verfassung wie eben das Äquivalent in Bremen. Aber das, ja, ich bin gespannt. Also
ja.
Ich frage mich, ob dieses Spiel gegen Köln jetzt, man hat ja in den letzten Wochen eigentlich passablen, guten Fußball gespielt. Man hat einfach nur nicht die PS auf den Rasen bekommen und da was rausgeholt. Christian, Daniel, ist das jetzt so das Spiel gewesen, was den Bock umstößt in die falsche Richtung beim HSV?
Also ich hoffe nicht, aber es könnte das sein. Das ist ja das, was ich eben schon andeutete, weil ich glaube, der Druck wird immer größer und die Gegner werden nicht einfacher. BVB, weiß ich nicht. Kann natürlich sein, dass man da irgendwie einen Achtungserfolg schafft, irgendwie einen Unentschieden oder so, aber damit rechnen kannst du eben nicht. Und ich glaube, dann kommt Stuttgart, glaube ich, meine ich. Und dann kommt ja auch schon das Derby gegen Bremen. Und ich möchte das nicht spielen, wenn der HSV unbedingt muss und Bremen so nach dem Motto, wir sind Platz 8, egal, also uns kann im Moment nichts passieren, weil ich glaube, dann ist klar, wie es ausgeht. So dass man dann am Ende dann vielleicht ganz unten drin hängt. Ich meine, man kann sich natürlich so ein bisschen beruhigen damit, dass andere Mannschaften eben auch ihre Probleme haben, wie ich sag nur Heidenheim und Mainz und Gladbach hat aber jetzt auch einen Dreier geholt, ne? Gegen St. Pauli ausgerechnet. Augsburg und ja, St. Pauli hat natürlich auch Probleme und Augsburg auch, aber ich glaube, darauf sollte man sich nicht berufen. Man sollte seine eigenen Hausaufgaben machen und ja.
Wärst du nicht gerade vehement, Wolfsburg auch zu nennen?
Naja, die kriegen ja wahrscheinlich, das wird uns Christian wahrscheinlich gleich exklusiv erzählen, wahrscheinlich einen neuen Trainer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ja, die sind natürlich auch in der Verlosung, aber ich will, das Ding ist eben, darauf kannst du dich nicht verlassen. Ne? Also du musst schon zusehen, dass du Ergebnis Fußball ablieferst und versuchst, Punkte zu holen. Und das mit den Punkten ist eben das Problem aktuell beim HSV. Also, dass der Fußball ganz ansehnlich zum Teil ist und dass man mithalten kann, das weiß man jetzt. Aber ich glaube, es wäre auch mal vielleicht gut, einfach so einen dreckigen 1-0-Sieg zu holen und sei es in der 90. Minute durch den Kopfball von Glatzel oder so. Aber man will es irgendwie noch spielerisch, deswegen auch die Personalie Königsdörfer, die wird ja, er macht's ja einfach, weil es besser zu seinem System passt. Da denke ich aber manchmal, es wäre vielleicht besser, vielleicht auch mal, ich sag mal, diesen einfacheren Fußball zu spielen. Und so in Köln zum Beispiel kann man es auch machen. Und dann über lange Bälle, sage ich mal, vorne Zielspieler Glatzel anzusteuern und da eben die Tore zu erzielen. Und das ist im Moment aber leider nicht der Fall.
Bevor ich jetzt gleich zum SVW komme, damit wir so die Brücke fällt, auch zum VfL spannen. Du hast ja eine Affinität zum HSV. Wie siehst du jetzt die Lage tatsächlich? Du wolltest ja gerade sowieso noch was dazu sagen, wahrscheinlich.
Ich wollte noch Königsdörfer ergänzen. Wir wissen natürlich alle immer nicht, wie es im Training läuft. Und oft, wenn du so vorab Berichte hörst und PKs hörst, dann ist das Training ja immer alles super. Wir haben alles besprochen, wir haben alle Unklarheiten beseitigt und dann auf dem Spielfeld fühlt sich so an, als wäre es irgendwie der Feierabendkick oder irgendwas. Also zumindest habe ich diese Vokabel nach dem bei uns letztens gebraucht beim Pokalspiel, aber das hast du ja auch beim HSV manchmal, ja, wo du dich dann fragst, oh, Junge, Junge, das kannst du auf dem Dorfsportplatz bringen, aber doch nicht hier. Entweder gibt es wirklich ganz krasse Diskrepanzen zwischen Trainingsleistung und Spielfeldleistung. Oder wie es früher in der Schule Lieblingsschüler gab beim Lehrer. Ja, Daniel ist ja auch Lehrer. Mhm. Möchte ich mal unterstellen, dass es durchaus auch Trainerlieblinge gibt. Weil diese Problematik, warum setze ich Spieler XY ein und nicht einen, der rein von der Statistik her es besser hätte machen können. Das haben ja so viele Mannschaften, wo du dich dann fragst, warum habt ihr den jetzt eingesetzt oder den überhaupt gekauft? Ja? Und ich glaube, da ist ganz viel bestimmt auch Sympathie. Und ja, ich werfe mit den Hut in den Ring. Vielleicht hat man auch das Gefühl, irgendwie beim Königsdörfer noch was wieder gut machen zu müssen. Aber das bei aller Liebe ist dann der verkehrte Weg. Weil ganz ehrlich, wir haben schon was gut gemacht, indem wir ihn einfach wieder zurückgenommen haben.
Ja, das stimmt.
Hätten wir nicht tun brauchen.
Ja,
Hätten wir überhaupt nicht tun brauchen. Also das ist, weil das ist ja auch eine überhaupt keine Wertschätzung dem HSV gegenüber, wenn man das mal so sieht. Ja, das ist, wenn ich ganz frech sein soll, ist das so, ich habe nichts Besseres gefunden, also bevor ich gar nichts habe, komme ich lieber wieder zurück. Ja, das machen ja viele Arbeitgeber draußen so in der freien Marktwirtschaft, aber im Fußball sowas zu bringen, weil du weißt eigentlich ganz genau, der macht das, was nötig ist, aber mehr auch nicht.
Ja.
Und das bricht uns gerade so ein bisschen das Genick, es bricht uns auch so ein bisschen das Genick, dass wir irgendwie, ja, ich will nicht sagen, es nicht schaffen, vernünftig mal, außer jetzt das Mainz-Spiel, das klammere ich jetzt mal aus, weil das war herausragend. Also da hast du, ich weiß gar nicht, als hätte ich irgendwie eine komplett andere Mannschaft gehabt. Ja, aber die ganzen Spiele, das sieht sich doch irgendwie so symptomatisch, aber auch beim VfL, wenn wir später noch drauf zu sprechen kommen, das zieht sich so durch die gesamte Saison. Es ist irgendwie, wir schaffen es nicht, frühzeitig in Führung zu gehen und vor allem diese Führung auch zu behaupten. Wir haben manchmal eine Abwehr, Entschuldigung, die ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Da guckt denn der Torwart doof aus der Wäsche. Ja, kann er auch, weil ganz ehrlich, da hätten eigentlich 4 oder 3 andere sein müssen, um den Ball abzuwehren. Aber keine Chance. Warum nicht? Ja, und da muss man auch mal fragen, lieber Merlin, ich weiß, du kannst dich zaubern, aber an der Stelle, da gibt es ganz klar Stellschrauben, die kann man im Training drehen, ja, da kann man was machen.
Das sehe ich genauso und ich glaube, dass, wie gesagt, Trainingsbeobachter bin ich auch nicht, deswegen kann man immer viel philosophieren, aber ich denke, gegen den BVB sollte man mal was anderes probieren und jetzt ohne Vieira, deswegen denke ich, wird sowieso wieder ein bisschen anders aussehen, die Aufstellung und ich glaube, ja, vielleicht war ja immer unser Lieblingsgegner früher, der BVB, vielleicht kann man ja einen Achtungserfolg mal schaffen, wir sollten vielleicht nicht ganz schwarz malen. Und schauen wir mal, was daraus wird. Aber ich glaube, wir müssen zeittechnisch, weil ich sehe das schon, ich glaube, Ole, der scharrt schon mit den Hufen zum
Essen. Ich bin tiefenentspannt. Ich muss erstmal meinem Job nachgehen. Ganz wichtig, Christian, wir haben eine Tipprunde immer intern bei uns. Letzte Saison haben wir es komplett intern nur wir beide gemacht, Daniel und ich. Und Daniel ist berüchtigt dafür, dass er sich immer sehr gut wieder an mich ranrobbt. Aber ich bin bekannt dafür, eigentlich konstant immer wieder zu punkten und Daniel konstant immer wieder mal zu vergessen zu tippen.
Ja.
Und ich bin auch, wenn man den Podcast verfolgt, ein Tipp-Eintreiber. Und deswegen, du hast jetzt schon den BVB angesprochen und den eventuellen Achtungserfolg. Und bevor ich dich jetzt frage, Daniel, darf unser Gast natürlich auch seinen Tipp abgeben. HSV BVB, Christian, zwei Sätze dazu und dein Tipp.
Okay, beim BVB ist seit über 2 Saisons auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Und wir, der VfL Wolfsburg hat ja schon gegen BVB gespielt, zwar 0-1 nur verloren, aber da hast du auch schon gemerkt, da kann was gehen. Und darum sage ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Mir wurde auch mal gesagt, gegen die eigene Mannschaft tippt man sowieso nicht. Ich sage, es wird ein hart umkämpftes, dreckiges, aber auch wenn auch glückliches 1:0.
Daniel, schließt du dich dem an?
Ich sage mal, es wird wahrscheinlich, auch so doof es klingt, aber der HSV ist da bekannt für, gegen so eine Mannschaft irgendwie doch dann einfacher als gegen so einen direkten Konkurrenten. Deswegen, ich sage mal 1:1.
Ja, dann habe ich ja schon mal wieder einen Punktevorsprung, wenn ich 2:0 auf BVB setze, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ich habe sowieso vergessen jetzt. Ja. Ja, und dann würde ich jetzt
ja, gut,
dir das Wort geben.
Sonst bin ich eigentlich immer einer, der sehr gerne Brücken spannt. Und ich glaube, das könnte ich auch über den Pokal machen und Kiel und der HSV und jetzt bla und dies und das und mäßig. Und aber ich erspare mir das einfach jetzt, weil Daniel.
Ja?
Was hast du mitbekommen letzte Woche?
Von Werder?
Letztes Wochenende. Ja, von Werder.
Ich glaube.
Hast du dir das angeguckt?
Ich habe einen Teil gesehen. Ich habe, glaube ich, den Ausgleich gesehen am Schluss relativ, ne?
Ja, der war ja relativ sehenswert immerhin.
Der war sehenswert. Ich habe nur gedacht, wir haben Mainz 4:0 geschlagen. Was ist mit Werder los? Aber vielleicht hat Mainz sich auch gefangen. Aber ja gut, ist das jetzt ein Unentschieden, ein Punktgewinn? Oder sagst du, das war in Summe mal wieder zu wenig?
Ich könnte jetzt ausholen.
Ja, bitte.
Nein, ich erspare mir das Ausholen. Wer eine Fachanalyse hören möchte, was aktuell beim SVW falsch läuft oder gut läuft oder was gut beim SVW ist und was schlecht, der, und da kommt jetzt der Querverweis, darf diese Woche gerne einmal in das Wölferadio einschalten, denn da bin ich wieder zu Gast bei Christian, der ja auch heute bei uns dabei ist. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, was war und was sein kann und was passieren könnte. Es war sehr aufschlussreich für Christian, glaube ich. Und bevor ich jetzt bei jedem Satz immer wieder denke, ach, das habe ich doch schon gerade eben irgendwie gesagt. Habe ich das schon gesagt? Ja. Muss ich das noch sagen? Erspare ich mir das Ganze. Ich sage einfach, im Endeffekt ist es ein Punktgewinn. Die Erwartungen sagen aber, es ist ein Punkteverlust. Das Spiel, kurz und knapp, Mainz 7 Kilometer mehr gelaufen, weitaus griffiger, giftiger, konzentrierter im Spiel gewesen. Gerade das 1:0 für mich so ein Sinnbild, einfach giftig, gar nicht auf den Ball gewesen, Ball noch eben von der Grundlinie runtergefischt, wieder ins Spiel gebracht, zack, 1:0. Ja, und dann war es eigentlich Auflaufen, Anlaufen, dann bei Werder auch wieder defensiv mal ausnahmsweise ein bisschen Glück dabei. Und dann hast du den Goldmoment von Jens Day, der dann aus einer ja, fast unmöglichen Position per Direktabnahme da das Ding dann in den langen Willi reinschiebt, was dann zum Punktgewinn geführt hat. Im Endeffekt hätte ich mich über 3 Punkte eindeutig mehr gefreut. Ja, wir hatten jetzt den dritten Gegner, glaube ich, hintereinander, der unter uns steht, beziehungsweise ich glaube Berlin gar nicht mehr stand unter uns. Ich glaube, die haben wir jetzt überholt. Aber so gefühlsmäßig haben die ja anfangs gut performt und haben dann wieder nachgelassen, beziehungsweise ich glaube, dieser Achtungserfolg gegen Frankfurt hat da, glaube ich, auch sehr viel reingespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt Wolfsburg, die stehen wiederholt unter uns und bevor ich jetzt tatsächlich da schon groß viel sage, die Frage brennt mir jetzt tatsächlich schon die ganze Zeit ja, auf den Lippen. Christian, Freitag in Bremen, wie erlebst du das Spiel?
Ich glaube, es ist erstmal an der Zeit, eine Frage zwischenzuschieben, die da Daniel so indirekt gestellt hat. Am Freitag wird auch Trainer Paul Simonis für den VfL Wolfsburg auf der Bank sitzen. Ach. Das wurde gestern auch nochmal von Sebastian Schinzelurz, unserem Fußballdirektor, bestätigt. Er redet sich natürlich ein bisschen raus. Er kann nicht sagen, was ist nach Bremen. Also wird es sowieso einen Umbruch geben? Ist Bremen so ein bisschen die Wende? Das heißt, wenn wir Bremen gewinnen, geht es dann doch wieder wackelig weiter? Oder was wird da passieren in der Länderspielpause? Aber wichtig ist erstmal, und ich finde, das ist auch ein schönes Signal auch an die Mannschaft, es geht jetzt erstmal so weiter. Wir machen jetzt keinen Holterdiepolter-Umbruch, so wie es viele Vereine ja immer gerne machen. Und also ich habe gegen Hoffenheim gestern eine Mannschaft gesehen, die durchaus in der Lage war zu kämpfen. Ja, zwei Tore kommen nicht von ungefähr. Und da war wirklich auch wieder mal ein Team auf dem Platz. Da war Qualität auf dem Platz. Aber, und darum habe ich vorhin gesagt, der HSV und der VfL haben mehr gemein, als sich die beiden Fanlager eingestehen würden. Auch unsere Abwehr. Ich musste dir ja vorhin die Frage stellen, wo könnte der VfL Wolfsburg in Bremen angreifen? Und ich muss dir umgekehrt sagen, wenn Bremen schlau ist und Bremen schnelles Umschaltspiel spielt und schnell nach vorne geht, dann kann es durchaus sein, dass vor allem in der zweiten Hälfte wir uns ganz schnell übertölpelt fühlen. Und das habe ich gestern viermal erleben müssen. Ein Glück war das vierte Tor abseits, wurde dann entschieden. Aber im Grunde viermal wäre das Ding drin gewesen. Und gut, man kann jetzt sagen, bei 1-2, da hätte Kamil Gabara wirklich keine Chance gehabt, aber bei mindestens zwei Toren, da waren Lücken. Das kannst du nicht bringen. Das kannst du in der ersten Liga, gerade bei Mannschaften wie Hoffenheim, die wirklich jetzt aktuell, wenn man jetzt die Tabelle sich anschaut, um Europa mitspielen, ja, da kannst du da nicht irgendwie so nachsichtig sein. Du musst da im wahrsten Sinne des Wortes am Ball bleiben und vor allem in der Abwehr. Aber Abwehr ist sowieso schon seit geraumer Zeit ein Problem bei uns. Und da sehe ich auch für Freitag, ich will nicht sagen, ich sehe schwarz, aber es wird ein sehr schweres Spiel werden aus Sicht des VfL.
Dann bin ich ja schon mal dahingehend ein bisschen beruhigt. Ich habe ja wiederum schwarz gesehen für Werder. Werder ist ja immer der klassische Aufbaugegner für Vereine, die bei denen es gerade nicht läuft. Andererseits muss man ja auch nochmal erwähnen, Werder ist auch, ich glaube, Spitzenreiter der Bundesliga für Spiele vor Trainerentlassungen, beziehungsweise für Spiele, die zu Trainerentlassungen geführt haben. Bevor ich jetzt gleich meine Frage nochmal wiederhole, die ich dir gerade eben zur Einführung gestellt habe, wird nach deinem Bauchgefühl, frage ich jetzt einfach mal, ist dann euer Trainer gegen Bremen das letzte Spiel gehabt haben oder schafft er das jetzt, das Ruder umzureißen?
Das Ding ist ja, dass an jedem Gerücht immer ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass nicht nur der Trainer geht, sondern gefühlt die komplette Führungsetage ausgeräumt wird und ausgewechselt wird. Man spricht auch schon davon, dass Jörg Schmadtke wieder zurückkommen soll, dass Bruno Labbadia angefragt wurde. Und ach, es gibt ja die spannendsten Gerüchte, selbst Felix Magath war mal im Gerüchterennen, aber
Das kenne ich, ja.
das hat er sehr schnell aber nicht bestätigt. Und also wenn ich wirklich ehrlich sein soll, ich glaube, ja, Bremen wird das Abschiedsspiel werden. Selbst wenn wir das Ding gewinnen sollten, man muss ja auch mal ein bisschen weiterschauen. Man hat wieder mal das Ziel Europa ausgerufen. Das ist so, wie wir jetzt spielen, absolut nicht möglich. Und es gibt einfach so viele Baustellen. Paul Simonis schafft es nicht, aus so vielen unterschiedlichen Charakteren eine Mannschaft zu formen und dass da wirklich auch ein Team da ist und man Teamgeist spürt. Das hat Marius Müller, du hast es vorhin auch erwähnt, hat nach dem Pokalspiel Tabula Rasa gemacht und mal Klartext geredet mit Peter Christiansen. Aber Christiansen sagt, Marius Müller hat nichts zu befürchten. Ich liebe einen offenen Austausch. Ist ja schön, wenn man das so locker flockig wegsteckt. Aber nichtsdestotrotz war es ja auch er, der die Mannschaft mit aufgestellt hat, der den Kader gebildet hat. Und ich habe auch beim HSV immer mal wieder das Gefühl, dass die Scouts zwar nach Talent schauen, aber nicht danach, passt das überhaupt menschlich und vom Charakter. Ja, was nützt es, wenn du 1000 Eigenbrötler hast, aber kein Team? Und das haben wir in Wolfsburg leider im Moment gerade. Es war gestern Besserung in Sicht, aber was heißt das? Ja, wir müssen Bremen abwarten. Ich sage aber jetzt doch mal, obwohl ich eigentlich eher der Optimist bin ich jetzt mal realistisch und sage, okay, time to say goodbye, das wird es dann gewesen sein.
Dann benenne mal das Spiel. Wie wird's ausgehen?
Also ich glaube, ihr werdet nicht torlos nach Hause gehen. Ich glaube, es wird ein 2-1. Eigentlich würde ich 2-2 sagen, Aber ich bleibe meiner Devise treu, man tippt nicht gegen die eigene Mannschaft. Also ich sage 2:1 für den VfL Wolfsburg.
Ich habe ja bei dir schon das 2:2 angekündigt, dabei bleibe ich. Ich bin gespannt, ob das dann reicht und dann Felix Magath mit Josué und Grafitsch dann wieder auftauchen wird.
Ja.
Daniel, was tippst du denn?
Ah, ich glaube tatsächlich, das wird, glaube ich, dieses Mal ein recht klares Ding für Werder werden. Ich glaube, das ist ein Gegner, der könnte Bremen liegen, aktuell in der Situation. Und ja, ich fand es ganz interessant, dass du eben gesagt hast, Christian, dass die Ansprüche, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass die Anspruchshaltung natürlich, wenn es Europa ist und man ist da jetzt plötzlich ganz unten drin und Trainerdiskussion und sowas hat, das zum einen großes Problem ist, und beim VfL Wolfsburg, da wollte ich zum Ende eigentlich auch nochmal drauf kommen, ist ja auch immer so ein bisschen das Image-Problem da, finde ich, zumindest so in der Außenwahrnehmung. Man hat auch beim Pokalspiel gesehen, ich glaube, wie viel waren das? 10.000 nur da.
Ja, das war unterirdisch, um Himmels
Ja,
Willen. Also,
ja.
und wenn ich die, wenn der, ich sitze dort Nordwest, also quasi unter mir, schräg unter mir ist dann die Nordkurve. Und wenn ich auf diesem Platz den Support von den Gästen lauter höre als meinen eigenen Support von meiner Mannschaft, dann will das
Ja.
schon was heißen.
Da kann man, glaube ich, nochmal gut aufgreifen. Ich hatte ja zu Beginn dich gefragt, Christian. Das ist auch vielleicht eine Sache, die ein Zuschauer hier oder nee, nicht Zuschauer, zu Hörer dann interessiert. Am Freitag und damit auch allgemein gesprochen, wie wirst du das Spiel für dich erleben? Du bist ja nun mal gehandicapt und ja, obwohl das jetzt Handicap, wie auch immer. Du siehst das oder erlebst ja Fußball aus einer ganz anderen Perspektive. Und du hast ja auch gerade erwähnt, dass du erst so als Quereinsteiger reingekommen bist. Wie, beschreib mal für dich, was bedeutet für dich Fußball? Wie erlebst du Fußball? Wie gehst du in dieser ganzen Reportage darin auf? Was bedeutet das für dich persönlich?
Ich muss leider einen kleinen Schritt zurückrudern. Für mich gab es die Fußball-Offenbarung während der Corona-Krise, wo alle Fans am Jammern waren, natürlich zu Recht. Es fehlen die Capos, es fehlen die Ultras, es fehlen die Trommeln. Ja, es fehlte Stimmung, aber ich habe dort etwas bekommen, was ich sonst wahrscheinlich nie so bekommen hätte, es sei denn, ich würde irgendwo auf den Dorfbolzplatz gehen. Du hast in den Reportagen, die es ja gab, entweder bei den Netradios oder damals sogar über Amazon, hast du ja nicht nur die Reporter gehört, sondern du hast mal wirklich live vom Platz die Spieler gehört, die Trainer, teils auch den Schiedsrichter. Und wirklich haben auch viele Reporter damals dem Ganzen auch Platz gegeben und gesagt, hey, die sind direkt vor uns, ich halte jetzt meine Klappe und hört auch mal rein. Und das hat für mich sehr viel gebracht, mir auch Fußball noch näher gebracht, als wenn ich einfach nur im Stadion sitze, die Stimmung habe und die Beschreibung auf den Ohren. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, Fußball nur zu hören. Ansonsten, ich habe hier ein Schild liegen, hier wohnt ein VfL Wolfsburg-Fan, Betreten des Zimmers während des Spiels auf eigene Gefahr. Das ist so stilprägend für das, wie ich für mich Fußball auch wahrnehme, weil ich tauche dann halt auch ab. Ich muss jetzt keinen Kopfhörer aufhaben, aber dann sind ja Lautsprecher an, die Übertragung läuft. Wenn wir übertragen, nämlich unser Angebot, ansonsten bin ich auch Fan von den ganzen Sportshow-Audio-Streams und lasse mich dann quasi fallen. Das ist auch oftmals im Stadion so. Während alle um mich herum jubeln, kann es auch durchaus mal sein, dass ich für den Sehenden im ersten Augenblick wie in Schockstarre verfalle. Ich habe meinen Kopfhörer auf, weil man muss sich auch konzentrieren. Ja, du hast jede Menge Informationen. In einer Minute Spiel kann so viel passieren und das musst du ja alles auch begreifen in diesem Moment. Und das Erwachen kommt dann halt natürlich immer, wenn irgendwas Besonderes passiert. Ich höre es dann oftmals und verinnerliche das oft auch erst viel zu spät. Also wenn ich zu Hause bin, da ist der Torjubel im Radio, sag ich mal, schon längst rum und dann verinnerlicht man das erst. Ach, scheiße, es ist ja Tor, du könntest jetzt ja auch mal jubeln oder so. Und im Stadion ist das nochmal was anderes, weil da hast du die Leute um dich rum und da reißt dich jeder vom Hocker. Ja, also da nehme ich dann auch, während die Torhymne kommt, egal wo, nehme ich auch die Kopfhörer ab, weil da brauche ich keine Analyse, wie ist das Tor jetzt gefallen? Shit, scheiß drauf, es ist gefallen. Ja, egal wie dreckig und knapp, aber es ist drin und das feiere ich dann auch. Mit Schal und mit allem drum und dran. Also ich bin auch jemand, wenn ich ins Stadion gehe, ich habe da auch volle Montur mit Trikot oder Jacke und Schal und Mütze und allem, was halt so dazugehört.
Und das klingt auf jeden Fall sehr intensiv. Also zumindest für mich jetzt gerade intensiver, so ein Stadionbesuch für dich wie für mich. Und ich glaube, ich werde dann das nächste Mal, wenn ich im Weserstadion bin, mal bewusst mal nicht hingucken. Ich glaube, die Aufgabe nehme ich mir tatsächlich mal mit.
vielleicht sollten wir auch mal
Das,
mit Christian eine
ja.
Stadtführung machen, Ole.
Oder das wäre auch interessant.
Ne? Aber ich eins weiß ich auch, dass Christian sich immer ganz besonders freut, wenn er HP Baxter hört, oder? Im Stadion.
Also das ist ja. Also es gibt ja auf Instagram sehr viele Rankings von Stadionhymnen.
Ja.
Und HP Baxter hat ja für viele, egal ob HSV-Fan oder nicht, steht für viele irgendwie auf Platz 1. Was ist ja irgendwie Kult. Scooter genießen immer noch absoluten Kultstatus, weil ja gerade auf so einer Retrowelle schwimmen und der Rave wiederkommt und wir auch wieder schnelle Techno-Musik zu hören bekommen. Und es ist ja einfach was Besonderes. Das ist nicht die x-te Variante von Maria, I Like It Loud. Es ist auch nicht die x-te Variante vom Walkürenmarsch, wie der auch immer heißt. Oder
Ja.
hier, ach, was ist denn
Chan
die Bayern?
Chan.
Ist das die Bayern-Hymne?
Ja, das ist die Bayern-Hymne. Chan
Die
Chan,
ja
glaube
auch
ich, bin ich
tausend
tatsächlich
Leute
auch.
haben. Weißt du, es ist einfach mal was anderes. Und ich glaube, das hebt das Ganze auch noch mal auf ein ganz anderes Level und hebt das ein bisschen hervor.
Dann schäme ich mich ja schon fast gerade, dich dann wahrscheinlich nur zu zwei Schotten, die 500 Meilen gelaufen werden sein, dann gegen Bremen dann. Feiern oder nicht feiern
Aber
lassen.
Ole, ich muss dir was
Ja.
sagen, Ole. Ich habe sogar die Single, die Vinyl-Single hier, Klaus und Klaus, ja bei Werder Bremen. Das ist ja die an der
Nein.
Nordseeküste Version für den SVW.
Ja, nee, dann lieber die 500 Meilen von den zwei schottischen Jungs.
Na gut, okay. Du darfst jetzt die Abmoderation machen, lieber Ole, weil ich habe die Anmoderation gemacht und wir sind, glaube ich, sehr gut im Zeitplan.
Ja, wir sind sehr gut im Zeitplan. Christian ist nämlich nicht so zeitig
Ja.
frei wie wir. Und in allererster Linie möchte ich erstmal Danke sagen für den Auftritt heute hier, Christian. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir macht es auch immer wieder Spaß, dann bei euch dann mal meine, Achtung, ganz große Gänsefüßchen, Fachexpertise abgeben zu dürfen. Ich möchte dich jetzt gar nicht mehr lange fesseln. Keine große Abmord zu haben. Ich hätte noch tausend weitere Fragen, gerade insbesondere jetzt so den Fußball anders erleben zu können. Aber ich glaube, da verrate ich jetzt noch nicht so viel, beziehungsweise ich lehne mich nicht ganz so weit aus dem Fenster. Christian, du bist gerne nochmal wieder eingeladen, bei uns Gast sein zu dürfen. Ich hoffe, dass du diese Einladung irgendwann nochmal wieder annehmen wirst, spätestens zur Rückrunde oder wenn der HSV auf Wolfsburg wieder trifft oder beides zusammen, wie auch immer.
Auf
Die
jeden
letzten
Fall.
Worte gehören eigentlich, wenn wir einen Gast haben, immer dem Gast. Von
Ja.
meiner Seite war es das. Und als kleinen Hinweis, Christian, wir beenden unsere Folge eigentlich immer damit, dass Harry das Band abfahren darf und dass man ihn dafür auffordern muss. Deswegen, die letzten Minuten gehören dir. Vorhang
Ja,
auf.
vielen herzlichen Dank. Es war mein erster Fußball-Gastauftritt, muss ich sagen, in einem anderen Podcast. Und ich habe mich tierisch gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Man hätte bestimmt da noch viel, viel mehr rausholen können. Aber ganz ehrlich, wir brauchen ja auch noch Stoff für ein zweites oder drittes oder wie auch immer mal. Von daher, ich freue mich. Ihr meldet euch
Ja.
und dann bin ich beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann würde ich jetzt sagen, Harry, Band ab.
Dreisatz.